Herzlich willkommen, auch von meiner, von unserer Seite. Schön, dass wir wieder bei euch sein können. Es waren ja jetzt fast 2 Monate dazwischen, seit unserem letzten Besuch. Und ich hoffe, ihr hattet auch eine schöne Sommerzeit und konntet einmal ausspannen oder wegfahren. Wir haben vor 2 Monaten begonnen in diesem hübschen Bibelbuch Ruth. Und ich habe dort anhand des ersten Kapitels eine Einführung gemacht in dieses Bibelbuch. Und ich möchte heute mit euch diesen Faden wieder aufnehmen und dann das Kapitel 2 behandeln. Das heißt, zuerst möchte ich eine kurze Wiederholung machen von dem, was wir letztes Mal besprochen haben. Diese dramatische und romantische Geschichte spielt sich ab in den Tagen der Richter. Das lesen wir in Kapitel 1, Vers 1. Die Zeit der Richter war geprägt von einer Zeit, da es noch keinen König gab in Israel. Und Mose und Josua waren schon gestorben. Jeder Stamm hatte jetzt war auf sich gestellt und hatte den Auftrag, in ihrem Stammesgebiet, in ihrem Erbteil, die Feinde zu vertreiben. Und es kam zu einer Art Zerstreuung, Zersetzung. Und die Leute wurden oberflächlich, gleichgültig. Sie ließen die Feinde im Land. Sie vermischten sich mit diesen Landesbewohnern und verfielen dem Götzendienst. Es war eine Zeit, wo jeder getan hat, was gut ist in seinen Augen. Das wird uns am Ende des Richterbuches 2-mal gesagt. Und weil es so war, hat Gott immer wieder eingegriffen und hat dieses Volk und die einzelnen Stämme gerichtet. Und wir lesen von einer schweren Hungersnot in Bethlehem. Und genau dort beginnt diese Familiengeschichte. Die Familiengeschichte Elimelechs. Das war der Mann von Naomi. Und dieses Ehepaar hatten 2 Söhne. Und sie wollten diesem Gericht Gottes ausweichen und sind ins Ausland gezogen. Sie haben gehört, dass es in Moab besser geht, dass dort Niederschläge sind, dass es dort Ernten gibt. Und sie haben das Haus winterfest gemacht, was auch immer, und sind mit Sack und Pack für eine gewisse Zeit, sie wussten nicht wie lange, ins Ausland gezogen. Eben in dieses Nachbarland Moab, das ist in Jordanien, der südliche Teil von Jordanien. Man kann hinübersehen von Jerusalem, vom Berg Zion aus. Kann man schön hinübersehen in dieses Land Moab. Aber auch dort erreichte sie Gottes Hand. Sie waren ja auch vom israelitischen Volk. Und Gott erzog auch diese Menschen, die gemeint haben, sie könnten der Erziehungsmaßnahme Gottes entkommen. Und so, das Erste, was passierte in diesem Land Moab, ist Elimelech starb. Kurze Zeit später heirateten die Söhne, aber auch sie sterben kinderlos. Und Naomi bleibt allein zurück mit ihren Schwiegertöchtern. Mittlerweile sind 10 Jahre vergangen. Naomi hört, dass Gott sein Volk wieder heimgesucht hat und dass es in Bethlehem im Haus des Brotes wieder Ernten gab. Und so entschied sie sich zur Rückkehr. Als Naomi zurückkam, war ganz Bethlehem in Bewegung. Es waren ja erst 10 Jahre vergangen und sie kannten diese Frau noch, Naomi. Und sie gingen ihr entgegen und begrüßten sie. Sie begrüßten sie mit dem Namen Naomi. Und Naomi heißt Liebliche, die Freundliche. Und Naomi gibt an dieser Stelle ein bitteres Zeugnis ab. Wir lesen davon in Kapitel 1, Verse 20 und 21. Sie aber sagte zu ihnen, nennt mich nicht Naomi, eben das heißt Wonne, Lieblichkeit, nennt mich Mara, das bedeutet Bittere, Betrübte. Denn der Allmächtige hat mir sehr bitteres Leid zugefügt. Voll bin ich ausgegangen und leer hat mich der Herr zurückkehren lassen. Warum nennt ihr mich Naomi? Da der Herr gegen mich ausgegangen und der Allmächtige mir Böses getan hat. Es war die Zeit der Gerstenernte, eine Zeit des Aufbruchs in diesem Land Bethlehem, Juda. Aber als Naomi zurückkam, war es für sie erschütternd. Wie sieht ein Haus aus nach 10 Jahren, wo niemand mehr aus- und eingegangen ist, wo niemand mehr darinnen gewohnt hat, wo niemand mehr das Unkraut gejätet hat? Ich bin heute Morgen, habe eine große Wanderung gemacht, eine Stunde lang, und da bin ich an so einem Haus vorbeigekommen. Ich glaube, im Bregenzer Wald gibt es im Moment viele Häuser, die leer stehen, alte Bauernhäuser, die höchst renovierungsbedürftig sind. Niemand will mehr drinnen wohnen. Und bei diesem Häuschen vorne heraus hat der Garten überhand genommen, das Unkraut alles überwuchert. Wahrscheinlich war es so. Naomi steht vor ihrem Häuschen. Und Naomi steht vor ihren Feldern. Felder, die 10 Jahre nicht bearbeitet wurden. Wie schauen solche Felder aus? Man kann sagen, dass Naomi an diesem Punkt wirklich leer war. Völlig ruiniert. Voll ist sie ausgezogen. Leer kam sie zurück. Manchen Kindern Gottes geht es ähnlich. Sie haben auf ihrem Weg falsche Entscheidungen getroffen und kamen dabei vom Weg ab. Aber sie werden zur Rückkehr erzogen. Gott lässt seine Kinder nicht ziehen. Einmal Kind Gottes, immer Kind Gottes. Und Gott wird dafür sorgen, dass sie zurückkehren. Aber es können Jahre ins Land ziehen. Sogar 10 volle Jahre. Und wenn man dann zurückgekehrt ist, hat man Schaden gelitten. Vielleicht, wie Naomi, materiellen Schaden. Vielleicht aber auch emotionalen Schaden. Gesundheitlichen Schaden, moralischen Schaden und geistlichen Schaden. Was erwartet solche Kinder Gottes bei ihrer Rückkehr? Ich denke, das will uns dieses Bibelbuch zeigen. Wir werden sehen, dass der Herr Naomi komplett wiederherstellt. Und wir werden sogar sehen, dass er ihr mehr gibt, wie das, was sie verloren hat. Aber noch mehr. Habt ihr gemerkt, das Bibelbuch ist nicht nach Naomi benannt, sondern nach ihrer Schwiegertochter Ruth. Naomi kehrte nicht alleine zurück ins Land Bethlehem, Juda, sondern mit ihrer Schwiegertochter Ruth. Sie wollte sie eigentlich abwendig machen, genau wie Orpa. Sie sagte, bleibt hier in dem Land, ihr seid jung, ihr habt noch Möglichkeiten. Ich bin leer, ich bin verbittert, der Allmächtige ist gegen mich ausgegangen. Mit mir habt ihr nichts mehr zu erwarten. Selbst wenn ich heute Nacht noch einen Mann hätte und ich würde Söhne bekommen, wollt ihr warten, bis sie groß und heiratsfähig werden und euch verschließen? Geht zurück zu eurem Volk, geht zurück zu eurem Gott und beginnt ein neues Leben. Der Herr möge euch segnen, so wie ihr Güte erwiesen habt an den Verstorbenen. Aber Ruth ließ sich nicht abwendig machen. Ruth legte ein Bekenntnis ab, ein wunderbares Bekenntnis, ein Bekenntnis der Treue. Und in diesem Bekenntnis sehen wir, was Gott durch Erziehung bewirken will, nämlich Treue. Dass man, nachdem man zurückgekehrt ist, sich nicht mehr abkehren möchte. Und Ruth begleitete Naomi zurück ins Land. Aber Ruth war eine Ausländerin. Noch schlimmer, eine Moabiterin. Die Moabiter waren Feinde, Erzfeinde der Israeliten. Es gab ein Gesetz in 5. Mose, Kapitel 23, Vers 4, lesen wir davon. Kein Moabiter kommt in die Versammlung Israels bis in die 10. Generation und darüber hinaus, in alle Ewigkeit nicht. Warum? Sie haben ihnen nicht zu trinken gegeben und nicht zu essen, als sie von Ägypten ermüdet am Land Moab vorbeizogen. Im Gegenteil, Balak hat Bileam, einen falschen Propheten, engagiert, um dieses Volk zu verfluchen. Und als das nicht funktioniert hat, haben sie ein Fest gemacht und die jüdischen, die israelitischen Männer eingeladen und sie zur Unzucht verleitet. Und über 30.000 Männer starben an diesem Tag. Es waren Erzfeinde. Kein Moabiter kommt in die Versammlung. Das wurde per Gesetz verankert. Aber das Buch Ruth zeigt uns, dass der Herr diese Moabiterin aufgenommen hat. Und noch mehr, er hat sie integriert ins Volk Gottes. Und noch mehr, sie wurde die Urgroßmutter des Königs Davids und eine direkte Vorfahrin von unserem Herrn Jesus Christus. Stell dir vor, das, liebe Geschwister, ist unser Gott. Und das ist das Thema von diesem Bibelbuch. Die wiederherstellende Gnade Gottes. Das sind Dinge, die wir uns nicht vorstellen können, wenn wir selbst in so einer Situation stecken. Das sind Dinge, die wir nicht erahnen können, wenn wir auf Menschen sehen, die vom Weg abgekommen sind. Aber das sind Dinge, die passieren. Ich möchte jetzt mit euch in das zweite Kapitel gehen, dieses Bibelbuches, und aus Zeitgründen können wir die Geschichte nicht lesen. Ich werde aber versuchen, sie möglichst plastisch nachzuerzählen. Zu Beginn dieses Kapitels wird uns ein wichtiges Detail verraten. Naomi hatte einen Verwandten in Bethlehem. Und dieser Verwandte trug den Namen Boas, das heißt stark oder kräftig. Er war wirklich ein starker, angesehener Mann. Er war vermögend. Er hatte viele Felder und er hatte mehrere Angestellte. Und er hatte einen ausgesprochen guten Ruf in Bethlehem. Man kannte ihn im Tor. Dort, wo Gerichtsentscheidungen getroffen wurden, dort, wo sich die Ältesten versammelten. Und wir werden noch sehen, wie er Naomi aus ihrem Ruin erlöst, freikauft. Aber an diesem Punkt der Geschichte dachte Naomi noch nicht an eine solche Möglichkeit. Sie hatte eigentlich abgeschlossen mit ihrem Leben, was die materiellen Dinge anbelangt. Noch war sie gefangen in ihrer Depression. Stattdessen wurde aber Ruth aktiv. Eben Ruth war jung. Ruth hatte Kraft. Ruth war voller Tatendrang. Und Ruth hatte vielleicht irgendeine Ahnung, eine Art Hoffnung, dass es doch noch weitergehen würde. Und sie wollte auf die Felder gehen. Und Naomi entließ sie, denn Naomi wusste etwas. Nämlich, dass Gott per Gesetz für eine solche Situation vorgesorgt hat. Man durfte auf die Felder gehen. Die armen Leute, die Waisen und die Witwen durften auf die Felder gehen zur Erntezeit und hinter den Schnittern her, das aufsammeln, was sie verloren haben. Stell dir vor, ein großer Traktor fährt da durch ein, so ein Getreidefeld, und die werden dann nicht hinterhergehen und noch einige Ähren auflesen, weil die haben Tonnen von Weizen und von Gerste. Die werden sich nicht um 20 Kilo Gerste oder Weizen kümmern. Die lässt man liegen. Das ist für die Armen. Das ist für die Ehrenleser. Und Ruth war eine solche Ehrenleser. Ehrenleserin. Gott hatte vorgesorgt. Und Naomi entließ sie. Wir lesen von diesem Gesetz in 3. Mose, Kapitel 23, Vers 22. Und dann, wie es der Zufall so will, und wir nennen es nicht Zufall, in meiner Bibel steht Zufall, es war eine Fügung von oben. Wie es die Fügung Gottes will, traf Ruth genau das Feld von Boas und begann dort Ähren aufzulesen. Und stell dir vor, trotzdem es die erste Ernte war, nach 10 Jahren Hungersnot, haben die Aufseher und die Schnitter sie nicht vertrieben. Kennt ihr das mit den Bienen im Frühling? Die Bienen im Frühling können sehr aggressiv sein. Warum? Sie beginnen erst, den Honig zu sammeln. Man kann sehr leicht gestochen werden im Frühling, wenn man unvorsichtig ist. Aber im Spätsommer, da wissen die Bienen, wir haben den Großteil des Honigs schon eingebracht und sie sind gechillt. Und man kann sich in ihrer Nähe aufhalten. Es passiert wenig bis gar nichts. Aber nicht im Frühling. Hier war Frühling. Hier war die erste Ernte nach 10 Jahren. Aber die Aufseher belästigten Ruth nicht. Sie vertrieben sie nicht. Und nach dem halben Vormittag, wo Ruth da draußen war, kam der Besitzer dieses Feldes, Boas. Er erkundigte sich, wie es seinen Erntearbeitern geht. Und ihm fiel dieses Mädchen auf. Und er erkundigt sich bei seinem Aufseher, der zuständig war für die Aufsicht dieses Erntevorgangs, wer dieses Mädchen denn sei. Und dieser Mann erklärte ihm, es wäre Ruth, diese bekannte Ruth, die die Naomi begleitete. Die Ruth war Dorfgespräch. Es war einfach außergewöhnlich. Was hat dieses junge moabitische Mädchen bewegt, Naomi zu begleiten, die von sich selber sagt, voll bin ich ausgezogen, leer bin ich zurückgekommen, die Hand des Allmächtigen hat mich getroffen. Was hat sie bewegt? Sie war Dorfgespräch, sie war bekannt und Boas legt ein wunderbares Zeugnis ab über dieses junge moabitische Mädchen. Wir lesen davon in Kapitel 2, Verse 11 und 12. Da antwortete Boas und sagte zu ihr, es ist mir alles genau berichtet worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast. Nach dem Tod deines Mannes, dass du deinen Vater und deine Mutter und das Land deiner Verwandtschaft verlassen hast und zu einem Volk gegangen bist, das du früher nicht kanntest. Der Herr vergelte dir dein Tun und dein Lohn möge ein voller sein von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um dich unter seinen Flügeln zu bergen. Boas segnet die Ruth. Ein voller Lohn werde dir vom Herrn. Für das, was du getan hast. Und es ist wunderbar, wie viel Gunst, und das ist das Thema von Kapitel 2, dieses junge moabitische Mädchen erfuhr von Boas. Sie durfte vom Wasser trinken, was die Schnitter geschöpft haben. Sie wurde zum gemeinsamen Mittagessen eingeladen. Boas ermahnte seine Knechte, die Ruth nicht zu belästigen, und er ermutigt die Schnitter, dass sie auch zwischen den Garben auflesen durfte, also wo diese Ähren zusammengebunden wurden. Sie durfte nicht nur weit hinten sammeln, sondern auch zwischendrin. Und sie sollten sogar noch Ähren rausziehen aus den Garben und extra daneben hinlegen. Und Boas ermutigte die Ruth, bis zum Ende der Erntezeit auf seinen Feldern zu bleiben, sich an seine Mägde zu halten. Als Ruth am Abend nach Hause kam, war Naomi völlig platt. Naomi hatte gerechnet, dass Ruth mit einem kleinen Säckchen Korn nach Hause kommt. Vielleicht 800 Gramm, vielleicht ein Kilo, aber Ruth brachte fast einen 20-Kilo-Sack mit nach Hause. Darüber hinaus zog sie ein Mittagessen hervor. Es war nämlich so viel, dass es Ruth nicht bewältigen konnte. Es reichte für zwei. Naomi hatte auch ein Abendessen. Und dann erfuhr Naomi mit Erstaunen, auf welchem Feld Ruth gelandet war. Und erst jetzt beginnt für Naomi eine Zeit der Hoffnung. Erst jetzt denkt sie nach über diesen Verwandten. Ich habe einen Verwandten. Und erzählt der Ruth, dass Boas eben ein naher Verwandter ist und dass er sogar einer der Löser ist. Ich muss dieses Wort Löser ganz kurz erklären. Ein Löser ist per Gesetz, wir lesen davon in 3. Buch Mose, Kapitel 25, Vers 25, dass wenn jemand verarmt aus einer Familie, dann wird der nächste Verwandte angehalten, in die Bresche zu springen und diesen Menschen, dieses Familienmitglied zu bewahren, vor dem, dass er alles verkaufen muss und zuletzt vielleicht sogar noch sich selbst oder seine Kinder verkaufen muss. Ein Löser war also ein naher Verwandter, der das Recht hatte, per Gesetz das Recht, verlorenen Familienbesitz wieder zurückzukaufen. Ich möchte jetzt an diesem Punkt auf drei Entsprechungen hinweisen im Neuen Testament. Das Neue Testament überträgt diese Geschichte nämlich auf uns, auf die Gemeinde. Das Neue Testament sagt, dass auch wir, du und ich, einen nahen Verwandten haben. Boas ist ein Prototyp auf den Herrn Jesus hin. Das ist unser naher Verwandter. Schlagen wir diese Bibelstelle auf, wo uns das gesagt wird, im Hebräerbrief Kapitel 2. Hebräerbrief Kapitel 2, wir können nicht den ganzen Abschnitt lesen, aber wir werden von Vers 16 bis Vers 18 lesen. Denn er, hier ist die Rede von unserem Herrn Jesus Christus, denn er nimmt sich doch wohl nicht der Engel an, sondern der Nachkommenschaft Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er ein barmherziger und treuer Hohepriester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden war, kann er denen helfen, die versucht werden. In Hebräerbrief Kapitel 1 und 2 wird uns beschrieben die Größe des Christus, der um viel größer ist wie die Engel. Aber eben um uns zu erlösen, musste er niedriger werden wie die Engel. indem er ein Mensch wurde. Er musste sich mit uns Menschen verbrüdern. Er musste in das Menschengeschlecht hineinkommen. Dieser große Christus, von dem gesagt wird, der Himmel ist sein Thron und die Erde der Schemel seiner Füße. Er ist weit vermögender wie Boas. Ihm gehören nicht einige Felder in Bethlehem. Ihm gehört der Himmel und die Erde. Und alles, was in den Himmeln ist und alles, was auf der Erde ist und alles, was unter der Erde ist. Und dieser Christus, dieser Sohn Gottes, hat sich herabgeneigt zu uns Menschen, indem er ein Mensch wurde. Er ist uns ein naher Verwandter geworden dadurch. Aber dazu musste er alles zurücklassen. Vor allen Dingen musste er sterbensfähig werden. Er musste leidensfähig werden. Und wir lesen hier über ihn, denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Liebe Geschwister, wir haben einen nahen Verwandten. Was ist deine Not? Wo wirst du gerade jetzt geprüft? An was wirst du gerade versucht im Moment? Was fällt dir schwer? Was hat dich ruiniert? Du hast jemanden, an den du dich wenden kannst. Es gibt jemanden hier in dieser Welt, zu dem du kommen kannst, dem du dich nahen kannst, weil er sich dir genaht hat, dem du alle deine Nöte bringen kannst. Es war Christus, der gesagt hat, komme her zu mir, du mühselig und beladener, und ich will dir Ruhe geben. Er kennt deine Situation und er weiß, wie sie zu lösen ist. Er wurde in allen Dingen geprüft. Denke nicht, dass Christus jemand ist weit weg. Er war ein Mensch. Und er hat ein ganzes Menschenleben auf dieser Erde gelebt. Als ganzer Mensch. Natürlich blieb er ganz Gott, bis auf seine äußere Gestalt, sagt uns Paulus im Philipperbrief Kapitel 2. Aber er war ganz Mensch. Wir lesen von seiner Müdigkeit, wir lesen von seinem Hunger, wir lesen von seinem Durst, wir lesen von seinen Glaubenskämpfen in der Wüste, in den 40 Tagen und am Kreuz auf Golgotha. Und wir lesen von seinen Ängsten im Garten Gethsemane. Er hatte eine große Familie zu versorgen. Sein Vater starb früh. Als ältester Sohn hatte er die Verantwortung für die ganze Familie. Er hatte einen gewaltigen Ruf in Nazareth. Jesus von Nazareth, auf den konnte man sich verlassen. Schau, wie er für seine Familie versorgt. Denke nicht, ihm sind familiäre Angelegenheiten fremd. Nein, er kennt es nicht nur als Gott, er kennt es als Mensch. Am Arbeitsplatz. Jesus, der Zimmermann, auf der Baustelle. Tag aus, Tag ein. Eine 6-Tage-Woche. Jesus kennt Baustellendeutsch. Jesus weiß, wie es dort zugeht. Er kennt Überforderung, er kennt die Nöte. Er ist dein naher Verwandter. Du kannst zu ihm kommen, wenn du berufliche Probleme hast. Gesundheitliche Probleme. Jesus kannte es. Jesus starb sogar. Emotionale Probleme ist ihm nicht fremd. Freud und Leid, Trauer und Tränen. Jesus hat viel geweint. Man sagt über Jeremia, ein Mann der Tränen. Man sagt über den Herrn Jesus, ein Mann der Leiden. Mit Leid vertraut, verbündet. Wir haben einen Verwandten. Du hast einen Verwandten. Komme zu ihm. Jesus sagt, komme. Komme her zu mir. Wann? Heute. Wie? Einfach so, im Gebet. Er ist dir nahe. Er ist nicht weit weg. Paulus sagt, er ist dir so nahe wie dein Herz. Römer 10. Johannes zitiert ihn: Siehe, ich stehe an deiner Tür und klopfe an. An der Herzenstür. Komme zu ihm, vertraue dich ihm an. Er weiß, was zu tun ist. Er kann und will und wird dir helfen. Eine zweite Übertragung. Das Neue Testament zeigt uns, dass wir so sind wie die Ruth. Eine Ausländerin. Wir waren ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels als Heiden oder Menschen aus den Nationen. Wir waren Feinde. Wir waren fern von den göttlichen Bündnissen und Verheißungen. Aber Paulus sagt, dass wir jetzt durch Christus nahe gekommen sind. Schlagen wir diese Bibelstelle auf in Epheserbrief, Kapitel 2. Und ich möchte mit euch dort lesen, Vers 13 bis 16. Epheserbrief, Kapitel 2, Verse 13 bis 16. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und hat die beiden in einem Leib mit Gott versöhnt durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Liebe Geschwister, es ist uns meistens einfach zu nicht bewusst, wer wir sind eigentlich. Wir sind Heiden. Und jetzt sind wir nahe gekommen. Wir haben eine Krippe gemacht. Sie schaut nicht mehr aus wie eine Krippe in Bethlehem. Es ist ein Tiroler Bauernhaus. Bauernhäuschen mit Stall. Und Josef hat einen Tiroler Hut auf dem Kopf. Wir haben die Familie zu unseren gemacht. Aber es ist nicht so. Jesus war ein Jude. Er ist für die Juden gekommen. Jesus hat gesagt, es ist nicht gut, wenn man das Brot den Hunden gibt. Und er meinte damit uns. Wir waren ausgeschlossen. Wir waren nicht dabei. Jahrhunderte Heilsgeschichte ohne uns. Wir waren Randfiguren. Wichtig. Gott hat uns immer schon gesehen. Und er wollte sein Volk verwenden, um Nationen zu erreichen. Und sie wurden erreicht. Auf sonderbaren Wegen. Aber wir waren per Definition nicht Teil des Volkes Gottes. Aber wir wurden es in Christus. Gott hat eine neue Körperschaft geschaffen in seinem Sohn, wo gläubige Juden an Jesus, gläubige Juden und gläubige Menschen aus allen Nationen auf einmal zusammengefügt wurden, über die Feindschaft des Gesetzes hinweg und gemeinsam mit Gott versöhnt wurden. So wie dieses Kreuz hier, das ist doch der tiefste Ausdruck von dem, was wir hier gelesen haben im Epheserbrief, Kapitel 2. Das Kreuz mit seinen zwei Balken. Dieser Vertikalbalken, die Versöhnung des sündigen Menschen mit dem heiligen Gott und umgekehrt. Das sind die ersten 11 Verse von Kapitel 2. Und dann der zweite Balken, Verse 11 bis Vers 22 in Kapitel 2, die Versöhnung zwischen Juden und Heiden. Das ist ein Teil der Erlösung. Es ist uns einfach zu wenig bewusst, wer wir waren. Wir waren ausgeschlossen. Und jetzt sind wir in Christus nahe gekommen. Nicht nur er ist uns ein naher Verwandter geworden, sondern wir wurden ihm entgegengerückt. Wir wurden ihm nahe gebracht, diesem Gott, durch seinen Sohn Jesus Christus. Eine dritte Übertragung oder Entsprechung im Neuen Testament. Manche von uns sind wie Nomi, ruiniert. Eine falsche Entscheidung im Leben. Und das Leben hat sich ganz anders entwickelt. Wir wollten es nicht so, wir haben es nicht bedacht. Vielleicht durch Eigenwille, vielleicht durch den Willen anderer. Nomi war verheiratet mit Elimelech. Elimelech hat wahrscheinlich die Entscheidung getroffen. Wir wissen nicht, wie Nomi dazu stand. Wir wissen, wie das ist mit der Rolle der Frau. Sie hat sich ihm angeschlossen. Eine längere Zeit der Gemeinde ferngeblieben. Aber durch göttliche Erziehungsmaßnahmen zurückgekehrt. Voll ausgezogen. Leer. Zurückgekommen. Und dann die wiederherstellende Gnade Gottes. Eine Gnade, die wir uns einfach in unseren kühnsten Träumen nicht vorstellen können. Was Gott vermag zu geben einem ruinierten Menschen. Schlagen wir bitte auf Römerbrief Kapitel 5 und lesen dort den Vers 15. Römerbrief Kapitel 5, Vers 15. Hier befinden wir uns in einem der gewaltigsten Abschnitte über die Gnade Gottes. Hier wird nicht weniger wie Adam und Jesus gegenübergestellt, und zwar in ihren Auswirkungen. In ihrer Tat, die sie vollbracht haben für die Menschen, Adam der Sündenfall, Christus das Werk am Kreuz, und eben was es für uns Menschen für eine Tragweite hat. Und Paulus sagt in Vers 15, mit der Übertretung, und da meint er die Übertretung Adams, ist es aber nicht so wie mit der Gnadengabe. Denn wenn durch des einen Übertretung die vielen gestorben sind, so ist viel mehr die Gnade Gottes und die Gabe in der Gnade des einen Menschen, Jesus Christus, gegen die vielen überreich geworden. Paulus sagt viel größer. Das, was Christus gemacht hat, übertrifft das, was Adam gemacht hat, bei weitem. Das Schlechte, was durch Adam in die Welt gekommen ist, wird einfach überdeckt und weggespült von dem, was Christus gemacht hat. Es überragt, es bedeckt, es deckt zu. In Vers 20 und 21 sagt Paulus, das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunahm. Da hat es erst richtig begonnen, Sünden aufzuzeigen, als Gott das Gesetz gegeben hat. Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. Damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wenn die Sünde zunimmt, die Gnade ist immer größer. Wie hat sich dein Leben entwickelt? Ist es besser geworden? Sind alle Sünden weggegangen in deinem Leben? Oder erkennst du jetzt erst richtig, beginnst du jetzt erst richtig zu begreifen, wer du bist, dass du ein Sünder bist, dass du etwas in dir hast, das abtrünnig ist, das dich immer wieder wegzieht von Gott, eine Lust, eine Gier nach Dingen, die Gott hasst. Und dass, wenn du das zulässt in deinem Leben, du rücksichtslos dich abwendest von Gott und rücksichtslos bist deinen Mitmenschen gegenüber. Ich beginne es zu begreifen nach 25 Jahren. Und das ist das, was mir am meisten zusetzt. Und ich stelle mir die Frage, kann ich das Ziel erreichen? Mit dieser unnatürlichen Abtrünnigkeit in mir selbst. Und Gott sei Dank, das Evangelium, es gibt mir Mut. Die Gnade überragt meine Abtrünnigkeit bei weitem. Christus hat meinen alten Menschen mit in den Tod genommen und einen neuen hervorgebracht. In Jesus Christus habe ich einen Weg, wo auch ein Törichter gehen kann. So wie Jesaja sagt. Und es ist ein Leben unter der Gnade. Gnade ist nicht nur etwas, was am Anfang meines Lebens wichtig war. Ach, meine Schuld ist mir vergeben. Gott sei Dank. Gewaltig. Aber ich brauche die ganze Zeit Gnade. Ich brauche ein neues Lebenskonzept, einen Weg, den ich gehen kann. Und diesen Weg schenkt uns Gott. Und es ist etwas, wo er fortwährend, eben wie auf einem Weg, Gnade über Gnade schenkt. Das ist das, was Johannes gesagt hat in Kapitel 1, Vers 16. Aus seiner Fülle haben wir empfangen, und zwar Gnade über Gnade. Wie am Strand, wenn die Wellen hereinbrechen auf den Sand oder auf den Felsen. Gnade über Gnade, unaufhörlich. Und was ist hinter diesen Wellen? Ein Ozean, soweit das Auge reicht. Die Gnade hat kein Ende, singt der Psalmist in vielen Psalmen. Wir sind unter der Gnade. Wir stehen auf der Gnade. Gnade umgibt uns. Ein Gott der Gnade. Und wir werden wiederhergestellt aus dem Ruin, den wir gesehen haben, auch bei Naomi. Ich möchte abschließend nun eine ganz konkrete Anwendung auf uns machen. Boas ermutigt die Ruth, auf seinem Feld zu bleiben. Kapitel 2, Vers 8. Und ich glaube, Jesus sagt zu dir, bleibe auf meinem Feld. Bleibe bei mir. Bleibe bei meinen Knechten. Geh nicht mehr weg. Zieh dich nicht mehr zurück. Geh nicht auf andere Felder. Oh, es gibt so viele andere Felder. Man sagt dann, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite des Zauns. Man denkt, man versäumt etwas. Das ist der Kern der Lüge des Teufels. Wir versäumen etwas. Geh auf das andere Feld. Du musst nicht hier bleiben. Du musst nicht bei Christus bleiben. Es geht dir besser woanders. Boas ermutigt die Ruth, bleibe. Jesus möchte dich ermutigen, bleibe. Bleibe in Christus. Das ist so ein gewaltiges Thema im Neuen Testament. Bleiben wir in Christus. Jesus sagt zu dir, lies mein Wort. Sei ein Ehrenleser. Für den armen Sünder bleibt genug. Ja, wir haben die Fülle. 20 Kilo Gerste jeden Tag. Jeden Tag. Wie lange geht seine Ernte? Lange. Solange wir leben, können wir Ehren lesen bei ihm. Jesus Christus sagt, bete zu mir. Bete zu mir. Rede mit mir. War so schön, das Gespräch von Boas mit Ruth auf diesem Feld. So romantisch. Du kommst in Verzückung, wenn du die Geschichte liest. Hollywood kann da nicht mithalten. Na, wirklich nicht. Hollywood kann schon lange nicht mithalten mit der Bibel, konnte noch nie mithalten. Und wenn, dann nur, weil sie sich Geschichten ausgeliehen haben. Das ist Romantik. Rein, klar, frisch. Ohne schlechtes Gewissen. War so schön, diese Konversation. Jesus ladet dich ein, rede mit mir. Und ich werde dir etwas sagen über dich, was ich gehört habe. Und du wirst mir sagen, was du empfindest, wenn ich mit dir spreche. Verstehen wir, was Gebet ist? Es ist ein Liebesgespräch, sehr romantisch. Ich weiß nicht, ob du einen Sinn hoffentlich für Romantik hast. Das ist etwas absolut Romantisches mit Christus. Aber ohne jegliche Flecken. Es ist rein, so rein. Jesus Christus sagt, vertraue mir, vertraue mir. Es gibt kein besseres Feld. Es wird dich nur enttäuschen. Du würdest einer Lüge auflaufen. Ich habe es unzählige Male gesehen, wie Menschen auf ein anderes Feld gingen, in der Meinung, es wäre dort besser. Bleibe bei mir. Vertraue mir. Gehorche mir. Ich glaube, das ist der tiefste Grund des Vertrauens. Dass wir Christus so sehr vertrauen, dass wir ihm gehorchen. Und das tun, was er uns sagt. Mit seiner Kraft. Jesus Christus sagt, bleibe in der Gemeinschaft. Boas ermutigt Ruth, bleibe bei meinen Mägden. Oh, wie schön ist es, wenn wir einander haben. Natürlich, manchmal müssen wir einander tragen, ertragen. Aber was würden wir denn machen alleine? Alleine, immer alleine aufs Feld. Alleine Bibel lesen, alleine beten. Oh, das kann auch schwierig werden. Für den einen früher, für den anderen später. Aber letztlich sind wir Gemeinschaftswesen, so wie Gott. Gott hat den Menschen nicht geschaffen als einen einzelnen Menschen, sondern als Mann und Frau. Dann kamen Kinder, dann kam eine ganze Menschheit. Dass wir Christus dienen, dass wir einander dienen. Was ist dort für ein Segen? Was ist dort für eine Fülle im Gottesdienst? Gottesdienst ist nicht, wir kommen am Sonntag. Wir nennen das Gottesdienst. Aber Gottesdienst ist eigentlich von Montag bis Sonntag. Wir können einander dienen. Es ist ein Dienst für Gott, wenn wir einander dienen. Und wir bleiben dabei in Christus. Warum? Weil Christus gedient hat. Jesus sagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben. Handelt danach und ihr werdet glückselig sein, eine Zufriedenheit erleben, die man eben auf anderen Feldern nicht findet. Es ist gut, wenn wir unsere Einkaufszentren haben und wenn wir unseren Bummel machen und wenn wir eine 2-3-wöchige Urlaubszeit machen und wenn wir Hobbys haben. Das ist alles in Ordnung. Wenn unser Feld Christus ist, verstehen wir, dann werden uns die Dinge auch nicht enttäuschen, oder zum Verhängnis, wie es vielen Menschen zum Verhängnis geworden ist, die guten Gaben Gottes. Und letztlich lassen wir uns immer wieder reinigen von Christus. Strecken wir ihm immer wieder unsere dreckigen Füße hin. Er will uns reinigen. Petrus sagt, kommt gar nicht in Frage, ich mache mir das selber. Das ist so peinlich, Herr Jesus, du kniest jetzt vor mir. Und Jesus sagt zu ihm, wenn ich dich nicht reinigen darf, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Lassen wir uns reinigen, bringen wir die Dinge ans Licht, wenn es denn sein muss, auch vor unseren Mitmenschen. Und Christus wird uns reinigen und wir bleiben auf seinem Feld. Amen.